Das Buch Daniel, Nummer 28. Wende.
Nebukadnezar repräsentiert den Beginn des Adventismus, den Beginn der Vereinigten Staaten, den Beginn des protestantischen Horns und den Beginn des republikanischen Horns. Belsatzar repräsentiert das Ende all dieser Linien. Nebukadnezar stellt die Geschichte der ersten und der zweiten Engelsbotschaft von 1798 bis hin zu 1844 und zum Beginn von Gottes Untersuchungsgericht dar. Sein Zeugnis steht parallel zu Daniel Kapitel 1. Belsatzar stellt die Geschichte der dritten Engelsbotschaft von 1989 bis hin zum Sonntagsgesetz und zum Beginn von Gottes Vollstreckungsgericht dar. Sein Zeugnis steht parallel zu den Kapiteln 1 bis 3 des Buches Daniel. Nebukadnezar kennzeichnet das Ende der sieben Zeiten, die 1798 über das Nordreich Israel kamen. Damals wurde ihm, nachdem er mit dem Herzen eines Tieres gelebt hatte, sein Königreich wiederhergestellt. Sein Zeugnis reicht bis zur Eröffnung des Untersuchungsgerichts am Ende der sieben Zeiten, die 1844 über das Südreich Juda kamen. In seinem Zeugnis steht das Wort Stunde für die Botschaft von der Stunde des Gerichts des ersten Engels und zugleich bezeichnet es das Eintreffen dieser Botschaft. Die Stunde in seinem Zeugnis markiert sowohl 1798 als auch 1844, beide stehen jeweils für den Abschluss der ersten bzw. der letzten Zorneszeit. Belsatzars Ende ist durch die mystische Handschrift gekennzeichnet, die 2025 entspricht. Die sieben Zeiten, ob sie nun als Stunde, als Zerstreuung oder als 2025 dargestellt werden, sind ein Symbol des Gerichts. Nimrods Gericht war eine Zerstreuung, das Gericht Nebukadnezars war sieben Zeiten und das Gericht Belsatzars war 2025. Als Nebukadnezar die drei Würdigen richtete, ließ er den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anheizen. Das Gericht der sieben Zeiten ist durch das Eintreffen der ersten Botschaft und das Eintreffen der dritten Botschaft gekennzeichnet. Das Ende des milleritischen Adventismus im Jahr 1863 beginnt mit der Verwerfung der Lehre von den sieben Zeiten und 126 Jahre später, im Jahr 1989, brach für die Geschichte des dritten Engels die Zeit des Endes an. 126 ist ein Symbol für die sieben Zeiten, daher wird die Spanne vom Ende der Bewegung des ersten Engels im Jahr 1863 bis zum Beginn der Bewegung des dritten Engels im Jahr 1989 durch die sieben Zeiten mittels der symbolischen 126 überbrückt. Doch das Zeugnis vom Fall Belsatzars in Daniel, Kapitel 5, lehrt, dass niemand das Gericht der sieben Zeiten sehen kann, obwohl es an die Wand geschrieben ist. Für das republikanische Horn ist das Gericht auf Thomas Jeffersons Mauer der Trennung von Kirche und Staat geschrieben, die in Daniel, Kapitel 5, entfernt wird. Für das wahre protestantische Horn ist das Gericht auf die zwei heiligen Schautafeln geschrieben, die an die Wand gehängt werden, damit die, die es lesen, laufen können. Doch in der Blindheit von Laodicea sind die Worte unentzifferbar. In beiden Fällen bedeuten die Worte des Gerichts, dass sowohl das wahre protestantische als auch das republikanische Horn in der Waage gewogen und zu leicht befunden werden. Die Geschichte Belsatzars hat eine Botschaft für das republikanische Horn, das die Nation in der Welt repräsentiert.
In der Geschichte Nebukadnezars und Belsatzars spricht Gott zu den Völkern von heute. Signs of the Times, 20. Juli 1891.
Die Geschichte von Belsatzar hat auch eine Botschaft für das protestantische Horn, das die Menschen der Welt repräsentiert.
In der Geschichte Nebukadnezars und Belsatzars spricht Gott zu den Menschen von heute. Bible Echo, 17. September 1894.
Die Sünde Belsatzars repräsentiert die Sünde beider Hörner des Tieres aus der Erde. Die Sünde beider Hörner besteht in der Verwerfung ihrer grundlegenden Wahrheiten, obwohl sie diese Wahrheiten in vollem Umfang kennen. Das republikanische Horn wird am Licht der Verfassung und der frühen Geschichte, als dieses göttliche Dokument verfasst wurde, gemessen, doch ist dieses Licht seither zunehmend verworfen worden. Wenn die Nation wie ein Drache spricht, wird die symbolische Mauer der Trennung von Kirche und Staat aufgehoben sein. Für das wahrhaft protestantische Horn ist das Licht aus der Geschichte der ersten und zweiten Engelsbotschaft, als die Fundamente gelegt wurden, schrittweise verworfen worden und wird weiterhin immer stärker verworfen werden, bis schließlich auch die Mauer von Gottes Gesetz verworfen wird.
Der Prophet beschreibt hier ein Volk, das in einer Zeit des allgemeinen Abfalls von Wahrheit und Gerechtigkeit danach strebt, die Grundsätze wiederherzustellen, die das Fundament des Reiches Gottes bilden. Sie sind Ausbesserer einer Bresche, die in Gottes Gesetz geschlagen wurde, der Mauer, die er zum Schutz um seine Auserwählten gelegt hat, und der Gehorsam gegenüber dessen Geboten der Gerechtigkeit, Wahrheit und Reinheit soll ihr immerwährender Schutz sein. Mit unmissverständlichen Worten weist der Prophet auf das besondere Werk dieses Überrestvolkes hin, das die Mauer baut. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, davon, an meinem heiligen Tag deinem Vergnügen nachzugehen, und den Sabbat eine Wonne nennst, den heiligen Tag des Herrn, ehrwürdig, und ihn ehrst, indem du nicht deine eigenen Wege gehst, noch dein eigenes Vergnügen suchst, noch deine eigenen Worte redest, dann wirst du dich am Herrn erfreuen. Und ich will dich auf den Höhen der Erde reiten lassen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn der Mund des Herrn hat es gesprochen, Jesaja. 58, 13, 14, Propheten und Könige, 677, 678.
Die biblische Methodik, die William Miller von Engeln offenbart wurde, stellt Gottes prophetische Gesetze dar. Und im Gegensatz zum alten Israel sollte das moderne Israel die Verwahrer nicht nur des Gesetzes der 10 Gebote, sondern auch der Prophezeiungen sein.
Gott hat, wie er das alte Israel berief, seine Gemeinde in dieser Zeit berufen, als ein Licht auf Erden zu stehen. Durch das mächtige Hackbeil der Wahrheit, die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels, hat er sie von den Kirchen und von der Welt abgesondert, um sie in eine heilige Nähe zu sich selbst zu bringen. Er hat sie zu Verwahrern seines Gesetzes gemacht und ihnen die großen Wahrheiten der Weissagung für diese Zeit anvertraut. Wie die heiligen Aussprüche, die dem alten Israel anvertraut wurden, sind auch diese ein heiliges Gut, das der Welt mitgeteilt werden soll. Die drei Engel aus Offenbarung 14 stellen die Menschen dar, die das Licht der Botschaften Gottes annehmen und als seine Boten ausgehen, um die Warnung in der ganzen Welt erschallen zu lassen. Christus erklärt seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Zu jeder Seele, die Jesus annimmt, spricht das Kreuz von Golgatha, sieh den Wert der Seele, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Nichts darf dieses Werk behindern. Es ist das alles wichtigste Werk für die Zeit, es soll so weitreichend sein wie die Ewigkeit. Die Liebe, die Jesus für die Seelen der Menschen in dem Opfer offenbarte, das er zu ihrer Erlösung brachte, wird alle seine Nachfolger bewegen. Zeugnisse, Band 5, 455.
Die großen Wahrheiten der Prophetie, die von Engeln übermittelt und durch das Wirken William Millers bekräftigt wurden, sind ein heiliges anvertrautes Gut, das der Welt mitzuteilen ist. Das Gesetz der 10 Gebote, die Naturgesetze, die Gesundheitsgesetze und die Gesetze des prophetischen Studiums wurden von demselben großen Gesetzgeber gegeben, und wer ein Gebot verwirft, verwirft damit alle. Die Ablehnung der William Miller gegebenen Methodik leitete eine fortschreitende Rebellion ein, die letztlich dazu führen wird, dass der Adventismus den Sabbat des siebten Tages verwirft.
Der Herr hat in diesen letzten Tagen eine Auseinandersetzung mit seinem bekennenden Volk. In dieser Auseinandersetzung werden Männer in verantwortlichen Stellungen einen Kurs einschlagen, der dem von Nehemia Verfolgten direkt entgegengesetzt ist. Sie werden den Sabbat nicht nur selbst ignorieren und verachten, sondern auch versuchen, ihn anderen vorzuenthalten, indem sie ihn unter dem Schutt von Brauch und Tradition begraben. In Kirchen und bei großen Versammlungen im Freien werden Prediger dem Volk die Notwendigkeit einschärfen, den ersten Tag der Woche zu halten. Es gibt Katastrophen zu Land und zur See, und diese Katastrophen werden zunehmen. Ein Unglück folgt dicht auf das andere, und die kleine Schar derjenigen, die gewissenhaft den Sabbat halten, wird als die dargestellt werden, die durch ihre Missachtung des Sonntags den Zorn Gottes über die Welt bringen. Satan verbreitet diese Lüge, damit er die Welt in Gefangenschaft führen kann. Es ist sein Plan, die Menschen zu zwingen, Irrtümer anzunehmen. Er spielt eine aktive Rolle bei der Verbreitung aller falschen Religionen und scheut in seinen Bemühungen, irrige Lehren durchzusetzen, vor nichts zurück. Unter dem Deckmantel religiösen Eifers haben Menschen, von seinem Geist beeinflusst, die grausamsten Folterungen für ihre Mitmenschen ersonnen und ihnen die schrecklichsten Leiden zugefügt. Satan und seine Agenten haben noch immer denselben Geist, und die Geschichte der Vergangenheit wird sich in unseren Tagen wiederholen. Es gibt Männer, die ihren Sinn und ihren Willen darauf gesetzt haben, Böses zu vollbringen. In den dunklen Winkeln ihres Herzens haben sie beschlossen, welche Verbrechen sie begehen werden. Diese Männer täuschen sich selbst. Sie haben Gottes großen Maßstab des Rechten verworfen und stattdessen einen eigenen Maßstab errichtet. Indem sie sich mit diesem Maßstab vergleichen, sprechen sie sich selbst heilig. Der Herr wird ihnen erlauben, zu offenbaren, was in ihren Herzen ist, den Geist des Gebieters, der sie beherrscht, in die Tat umzusetzen. Er wird sie ihre Feindschaft gegen sein Gesetz zeigen lassen in ihrer Behandlung derer, die seinen Geboten treu sind. Sie werden von demselben Geist religiösen Fanatismus getrieben sein, der den Pöbel anstachelte, Christus zu kreuzigen, Kirche und Staat werden sich in derselben verdorbenen Harmonie vereinen. Die Kirche von heute ist den Fußstapfen der Juden von einst gefolgt, die die Gebote Gottes zugunsten ihrer eigenen Überlieferungen beiseite setzten. Sie hat die Satzung verändert, den ewigen Bund gebrochen, und nun, wie damals, sind Stolz, Unglaube und Treulosigkeit die Folge. Ihr wahrer Zustand wird in diesen Worten aus dem Lied des Mose beschrieben: Sie haben sich selbst verdorben, ihr Makel ist nicht der Makel seiner Kinder. Sie sind ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Hat er dich nicht gemacht und gegründet? Review and Herald, 18. März 1884.
Die endgültige Verwerfung der Wahrheit durch den Adventismus tritt beim Sonntagsgesetz ein, wenn der Adventismus die Geschichte des alten Israel wiederholt, angetrieben von demselben Geist religiöser Raserei, der den Pöbel anstachelte, der Christus kreuzigte, Kirche und Staat werden in derselben verderbten Harmonie vereint sein. Die fortschreitende Rebellion des Adventismus wird in Hesekiel Kapitel 8 dargestellt, mit vier sich steigernden Gräueln, die prophetisch die vier Generationen des Adventismus kennzeichnen, die 1863 begannen. Der letzte Greuel ist, wenn die Führer Jerusalems sich vor der Sonne niederwerfen.
Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, mit dem Rücken zum Tempel des Herrn und mit dem Gesicht nach Osten, und sie beteten die Sonne gegen Osten an. Da sprach er zu mir: Hast du das gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda eine Kleinigkeit, die Gräuel zu tun, die sie hier tun? Denn sie haben das Land mit Gewalttat erfüllt und sind zurückgekehrt, um mich zum Zorn zu reizen, und siehe, sie halten den Zweig an ihre Nase. Darum will auch ich in Grimm handeln, mein Auge wird nicht schonen, und ich werde kein Mitleid haben, und wenn sie auch mit lauter Stimme in meine Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Hesekiel 8, 16, 18.
Das zu jener Zeit herbeigeführte Gericht wird in der Stunde des Gerichts über Belsazar veranschaulicht.
König Belsazar veranstaltete ein großes Festmahl für 1000 seiner Großen und trank vor den 1000 Wein. Als Belsazar den Wein kostete, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Fürsten, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem, genommen worden waren, und der König, seine Fürsten, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, aus Eisen, aus Holz und aus Stein. In derselben Stunde kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben gegenüber dem Leuchter auf den Putz der Wand des königlichen Palastes, und der König sah den Teil der Hand, der schrieb. Da veränderte sich das Aussehen des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass die Gelenke seiner Lenden sich lösten und seine Knie aneinander schlugen. Der König schrie laut, man solle die Sterndeuter, die Chaldäer und die Wahrsager hereinbringen. Und der König sprach und sagte zu den Weisen von Babylon, Wer diese Schrift liest und mir ihre Deutung kundtut, soll in Scharlach gekleidet werden, eine goldene Kette um seinen Hals erhalten und der dritte Herrscher im Königreich sein. Da kamen alle Weisen des Königs hinein, aber sie konnten die Schrift nicht lesen noch dem König ihre Deutung kundtun. Da geriet König Belsazar sehr in Bestürzung, und sein Aussehen veränderte sich an ihm, und seine Großen waren bestürzt. Daniel 5,1-9.
In der gleichen Stunde, in der das Gericht über Belsazar kam, wurden Schedrach, Messach und Abednego in den Ofen geworfen, der siebenmal heißer als gewöhnlich geheizt worden war.
Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Harfe, der Posaune, des Psalters und des Dudelsacks und allerlei Musik hört, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, so ist's gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, sollt ihr zur selben Stunde mitten in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meinen Händen erretten sollte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: O Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Wenn es so ist, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem brennenden Feuerofen erretten, und er wird uns aus deiner Hand erretten, o König. Wenn aber nicht, so sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm, und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego, und er sprach und befahl, den Ofen siebenmal heißer zu heizen, als man ihn gewöhnlich zu heizen pflegte. Daniel 3,15-19.
Die Stunde des Gerichts für Belsazar ist dieselbe Stunde des Gerichts für Schedrach, Messach und Abednego, und in beiden Linien werden die sieben Zeiten als Symbol dieses Gerichts dargestellt. Die drei Getreuen stellen die zwei Zeugen dar, die als Banner in der Stunde des großen Erdbebens beim Sonntagsgesetz mit Wolken in den Himmel aufsteigen. Und Belsazar stellt das Gericht des nationalen Untergangs dar, das in derselben Stunde über das Tier aus der Erde gebracht wird. Wir werden unsere Untersuchung von Belsazars Gericht im nächsten Artikel fortsetzen.
Ich bin in meinem Geist tief bewegt angesichts des niedrigen Maßes an Frömmigkeit unter unserem Volk. Und wenn ich an die über Kapernaum ausgesprochenen Weherufe denke, denke ich daran, wie viel schwerer das Gericht über diejenigen kommen wird, die die Wahrheit kennen und nicht gemäß der Wahrheit gewandelt sind, sondern in den Funken ihres eigenen Feuers. In den Nachtstunden wende ich mich in sehr feierlicher Weise an das Volk und flehe sie an, ihr eigenes Gewissen zu befragen: Was bin ich? Bin ich ein Christ, oder bin ich es nicht? Ist mein Herz erneuert? Hat die verwandelnde Gnade Gottes meinen Charakter geformt? Habe ich meine Sünden bereut? Habe ich sie bekannt? Sind sie vergeben? Bin ich eins mit Christus, wie er eins ist mit dem Vater? Hasse ich, was ich einst liebte? Liebe ich jetzt, was ich einst hasste? Halte ich alles für Verlust um der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu willen? Fühle ich, dass ich das erkaufte Eigentum Jesu Christi bin und dass ich mich jede Stunde seinem Dienst weihen muss? Wir stehen an der Schwelle großer und feierlicher Ereignisse. Die ganze Erde soll von der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet werden, wie die Wasser die Rinnen der großen Tiefe bedecken. Prophezeiungen erfüllen sich und stürmische Zeiten liegen vor uns. Alte Kontroversen, die anscheinend lange zum Schweigen gebracht waren, werden wieder aufleben. Und neue Kontroversen werden aufkommen, Neues und Altes wird sich vermischen, und dies wird sehr bald geschehen. Die Engel halten die vier Winde zurück, damit sie nicht wehen, bis das festgesetzte Werk der Warnung der Welt kundgetan wird, aber der Sturm zieht herauf, die Wolken ziehen sich zusammen, bereit, über die Welt hereinzubrechen, und für viele wird es sein wie ein Dieb in der Nacht. Viele lächelten und wollten nicht glauben, als wir ihnen vor 20 und 30 Jahren sagten, dass der Sonntag der ganzen Welt aufgedrängt werden würde und ein Gesetz erlassen werde, das seine Beachtung erzwingt und das Gewissen nötigt. Wir sehen, wie es sich erfüllt. Alles, was Gott über die Zukunft gesagt hat, wird gewiss eintreffen, kein einziges Wort von allem, was er gesprochen hat, wird unerfüllt bleiben. Der Protestantismus streckt jetzt die Hände über den Abgrund aus, um dem Papsttum die Hand zu reichen, und es bildet sich ein Bündnis, um den Sabbat des vierten Gebots mit Füßen zu treten und aus dem Blickfeld zu tilgen, und der Mensch der Sünde, der auf Anstiftung Satans den falschen Sabbat, dieses Kind des Papsttums, eingeführt hat, wird erhöht werden, um den Platz Gottes einzunehmen. Der gesamte Himmel erscheint mir als Beobachter der Entfaltung der Ereignisse. In dem großen und langwährenden Streit um die Regierung Gottes auf Erden wird eine Krise offenbar werden. Es wird etwas Großes und Entscheidendes geschehen, und zwar sehr bald. Bei jeglicher Verzögerung werden der Charakter Gottes und sein Thron kompromittiert. Die Waffenkammer des Himmels ist geöffnet, das gesamte Universum Gottes samt seiner Ausrüstung ist bereit. Die Gerechtigkeit braucht nur ein Wort zu sprechen, und es wird furchtbare Offenbarungen des Zornes Gottes auf der Erde geben. Es wird Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben und eine allgemeine Verwüstung geben. Jede Bewegung im Universum des Himmels dient dazu, die Welt auf die große Krise vorzubereiten. Eine wachsende Dringlichkeit erfasst alle irdischen Bereiche, und als ein Volk, das großes Licht und wunderbare Erkenntnis empfangen hat, werden viele von ihnen durch die fünf schlafenden Jungfrauen dargestellt, mit ihren Lampen, aber ohne Öl in ihren Gefäßen, kalt, gefühllos, mit einer schwachen, schwindenden Frömmigkeit. Während sich ein neues Leben verbreitet und von unten her aufsprießt und rasch von allen Werkzeugen Satans Besitz ergreift, zur Vorbereitung auf den letzten großen Konflikt und Kampf, kommt zugleich neues Licht, neues Leben und neue Kraft von oben herab und nimmt Besitz von dem Volk Gottes, das nicht, wie viele jetzt, in Übertretungen und Sünden tot ist. Die Menschen, die nun an dem, was sich vor unseren Augen vollzieht, erkennen, was bald über uns kommen wird, werden nicht länger menschlichen Erfindungen vertrauen und werden empfinden, dass der Heilige Geist anerkannt, empfangen und dem Volk vor Augen gestellt werden muss, damit sie für die Ehre Gottes streiten und überall, auf den Nebenwegen und Hauptstraßen des Lebens, für die Rettung der Seelen ihrer Mitmenschen arbeiten. Der einzige Fels, der sicher und standhaft ist, ist der Fels der Ewigkeiten. Nur die, die auf diesen Felsen bauen, sind geborgen. Diejenigen, die jetzt, trotz der von Gott in seinem Wort und durch die Zeugnisse seines Geistes gegebenen Warnungen, fleischlich gesinnt sind, werden sich niemals mit der heiligen Familie der Erlösten vereinen. Sie sind sinnlich, im Denken verkommen und in den Augen Gottes verabscheuungswürdig. Sie sind niemals durch die Wahrheit geheiligt worden. Sie haben keinen Anteil an der göttlichen Natur, haben das eigene Ich und die Welt mit ihren Neigungen und Begierden nie überwunden. Solche Menschen finden sich überall in unseren Gemeinden, und infolgedessen sind die Gemeinden schwach, kränklich und dem Sterben nahe. Jetzt darf kein gleichgültiges Zeugnis abgelegt werden, sondern ein entschiedenes, scharfes Zeugnis, das jede Unreinheit tadelt und Jesus verherrlicht. Wir müssen als Volk in einer Haltung der Erwartung sein, arbeiten, warten, wachen und beten. Diese selige Hoffnung auf die Wiederkunft Christi muss den Menschen oft in ihrer ernsten Wirklichkeit vor Augen gestellt werden, das Ausschauhalten nach dem baldigen Erscheinen unseres Herrn Jesus, der in seiner Herrlichkeit kommen wird, führt dazu, die irdischen Dinge als Leere und Nichtigkeit anzusehen. Alle weltliche Ehre oder Auszeichnung hat keinen Wert, denn der wahre Gläubige lebt über der Welt, seine Schritte gehen himmelwärts. Er ist ein Pilger und Fremdling. Seine Bürgerschaft ist im Himmel. Er sammelt die Sonnenstrahlen der Gerechtigkeit Christi in seine Seele, damit er ein brennendes und leuchtendes Licht sei in der sittlichen Finsternis, die die Welt umhüllt hat. Welch kraftvoller Glaube, welch lebendige Hoffnung, welch inbrünstige Liebe, welch heiliger, geweihter Eifer für Gott ist an ihm zu sehen, und welch entschiedener Unterschied zwischen ihm und der Welt. Darum wachet und betet alle Zeit, damit ihr gewürdigt werdet, all diesen Dingen zu entfliehen, die geschehen werden, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn in einer Stunde, da ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt. Pamphlets 38-40.